Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina.
Hallo Steffi.
Unsere Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik habe ich vergessen. Die hui, Fachfrau.
Hui.
Genau. Ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast,
ja,
weil es geht um ein ganz spannendes Thema, von dem ich ehrlich gesagt, also überraschenderweise, nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe. Wir sprechen heute über kultursensible Pflege.
Ja.
Also ich weiß, was das grob ist, aber vielleicht sagst du unseren HörerInnen auch nochmal, was kultursensible Pflege eigentlich so konkret bedeutet. Und vor allen Dingen vielleicht auch, warum es so wichtig ist, dass wir das heute mal zu einem Thema im Podcast machen.
Genau. Also Pflege an für sich sollte ja nicht nur medizinische Versorgung sein, also grundsätzlich, ne, sondern es geht ja halt auch darum, die Bedürfnisse der Person, die gepflegt wird, in den Fokus zu rücken.
Ja.
Das heißt also, sich anzugucken, welche Bedürfnisse hat der Mensch, welche Vorgeschichte hat er. Und da spielt natürlich halt auch eine migrantische Geschichte auch natürlich eine Rolle irgendwo.
Ja.
Es geht aber auch tatsächlich darüber hinaus, auch queere Personen haben natürlich bestimmte Bedürfnisse, die vielleicht in der Pflege halt gar nicht so gesehen werden. Wir brauchen mehr Empathie und Respekt halt einfach auch für Personen mit speziellen Bedürfnissen. Und darum geht es eigentlich auch tatsächlich bei der kultursensiblen Pflege, dass man halt einfach schaut, Essgewohnheiten, gibt es bestimmte Feiertage, die zum Beispiel halt gefeiert werden, wegen der Religion, die zum Beispiel auch jemand hat. Und auch da spielen natürlich halt so bestimmte Aspekte aus dem kulturellen Hintergrund auch eine Rolle.
Okay.
Das heißt, ne, wie kann Pflege da tatsächlich halt auch besonders sensibel mit bestimmten Bedürfnissen halt umgehen?
Ja.
Was wünschen sich halt tatsächlich auch Patientinnen und Patienten oder Pflegebedürftige? Und darum geht es halt eigentlich. Also wirklich der Fokus auf den Bedürfnissen der Person, die da gepflegt wird. Und das sollte grundsätzlich natürlich für alle auch gelten, ne? Nicht nur für diejenigen mit Migrationshintergrund.
Also du sagst ja, wichtiges Thema und natürlich sollten die Bedürfnisse da eine Rolle spielen. Ich habe die Vermutung, dass Deutschland, was das Thema angeht, noch nicht so wirklich weit ist. Stimmt das oder bin ich da falsch ausgerichtet?
Also es gibt teilweise Angebote schon, die da einfach den Fokus auch drauf setzen. Aber noch viel zu wenig.
Mhm.
Also sowohl in der kultursensiblen, aber auch in der diversitätssensiblen Pflege.
Mhm.
Ne, also Personen berichten halt auch immer wieder so aus dem queeren Bereich dann auch, dass sie sich im Grunde im Pflegeheim das zweite Mal outen müssen. Und das ist halt sehr, sehr problematisch für diese Menschen. Es fängt langsam an, dass man sich mit diesem Thema halt oder mit dieser Thematik auseinandersetzt.
Ja.
Das ist auch gut so, aber es ist halt tatsächlich irgendwie noch ein bisschen schleppend, ja.
Ja. Und aus genau diesem Grund haben wir ja unseren heutigen Gast dabei, denn sie ist eine totale Macherin, muss man sagen, auf verschiedenen Gebieten.
Ja.
Unter anderem ist sie aber auch Geschäftsführerin eines interkulturellen Pflegedienstes hier in Hannover. Und mit ihr schnacken wir dann tatsächlich mal so darüber, ne, warum ihr Angebot so wichtig ist, wie das läuft, was so die Besonderheiten sind, wo die Probleme sind, wie auch immer. Also da freue ich mich schon drauf. Aber da wollte ich nur kurz einhaken. Ne? Wir haben einen Gast aus diesem Angebot. Aber tatsächlich, ich weiß, in Hannover gibt es da durchaus das ein oder andere Angebot. Aber ich glaube, ne, wenn man irgendwie so in die ländlicheren Regionen kommt, dann wird es ein bisschen schwieriger.
Mhm.
Vor allen Dingen auch, weil natürlich Pflegedienste ne, immer noch sehr, sehr ausgelastet und sehr rasend irgendwie zum Teil. Ne?
Genau, genau.
Ja. Okay, aber du hast uns natürlich wie immer, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, einen Fall mitgebracht.
Genau.
Der so in diese Thematik kultursensible
Pflege
spielt. Aber wenn ich mich nicht irre, nicht im Pflegeheim, sondern tatsächlich zum Thema Pflege zu Hause.
Genau, im häuslichen Bereich.
Im häuslichen Bereich, wie man das so offiziell nennt.
Genau.
Dann erzähl doch mal, um wen geht's und was war das Problem?
Genau. Also es ging um Herrn Markries, 85 Jahre alt.
Ja.
Und Herr Markries hatte schon einen Pflegegrad, den Pflegegrad 2.
Ja.
Und wegen Diabetes und wegen Mobilitätseinschränkungen. Und jetzt war die Problematik, dass tatsächlich festgestellt war, dass er eine beginnende Demenz hatte. Mhm. Und der Hausarzt hatte dann die Tochter von Herrn Makris und Herrn Makris darauf aufmerksam gemacht, dass es doch vielleicht halt eine gute Idee wäre, hier nochmal eine Höherstufung des Pflegegrades zu beantragen, weil er doch im Alltag einige Probleme hatte.
Okay.
Um das dann einfach aufzufangen.
Also ich nehme mal an, sonst hättest du den Fall ja nicht mitgebracht. Herr Makris hat einen Migrationshintergrund.
Genau, Herr Makris kommt aus Griechenland. Okay. Genau, lebte jetzt schon seit über 40 Jahren in Deutschland und fühlte sich auch ganz wohl. Also alles in Ordnung soweit. Genau, und das war dann halt nachher auch tatsächlich für das Verfahren wichtiger
genau,
Punkt.
Genau, ich habe nur gedacht, ich stelle das nochmal irgendwie genau. klar. Okay, also Höherstufung, das haben wir ja auch manchmal in der Beratung, ne, dass der Gesundheitszustand sich verschlechtert und man dann sagt, okay, dann lassen wir nochmal gucken, ob nicht ein höherer Pflegegrad irgendwie in Frage kommt.
Genau, weil wie gesagt, man muss ja immer schauen halt, wie sind tatsächlich die Unterstützungsleistungen, reichen die noch aus?
Ja.
Oder ist tatsächlich der Bedarf halt jetzt einfach höher, weil sich dann halt Angehörige mehr drum kümmern müssen und dann macht es immer Sinn, dann auch gegebenenfalls ein Höherstufungsantrag bei der Pflegekasse zu stellen. Mhm. Genau.
Ja. Und muss man ja auch sagen, ne, wenn eine Demenz zu einer körperlichen Erkrankung hinzukommt, ist es natürlich auch so, dass es da dann nochmal andere Bedürfnisse irgendwie gibt, ne? Oder andere Einschränkungen vielleicht, die dann berücksichtigt werden können. Ne?
Genau, weil die dann häufig natürlich auch Einschränkungen im Tages-Nacht-Rhythmus haben.
Ja.
Bestimmte Dinge natürlich nicht mehr erinnern können, Probleme vielleicht halt auch mit dem zeitlichen Ablauf haben.
Ja.
Und dann ist natürlich der Betreuungsaufwand oder der Unterstützungsaufwand sehr viel höher.
Ja.
Und deswegen fand ich das jetzt erstmal auch grundsätzlich ganz pfiffig, das halt tatsächlich auch anzugehen.
Und das heißt, diesen Antrag auf Höherstufung haben die aber, hat Herr Makris oder besser gesagt seine Tochter, haben die selber gemacht.
Genau,
irgendwie.
Das hatten sie selber gemacht. Das ist ja relativ unkompliziert. Ne? Man ruft dann halt bei der Pflegekasse an, sagt, ich möchte ganz gerne einen Antrag stellen auf Höherstufung. Dann bekommt man so ein kleines Formular, das man kurz ausfüllen muss. Und dann setzt der Prozess halt ein. Ne? Das heißt, dass die Pflegekasse muss dann relativ schnell sehen, dass sie eine medizinische Begutachtung durchführt.
Was heißt relativ schnell?
Da gibt es spezielle Fristen.
Ah,
das heißt, wenn man jetzt im häuslichen Bereich ist, dürfen nicht mehr als 5 Wochen vergehen. Das heißt, da muss...
Ich finde schon schön, wenn wir von relativ schnell sind im Pflegebereich 5 Wochen. Aber gut, ja. Mhm.
Ja, ne, das ist tatsächlich eine enge Frist. Und von daher müssen die schnell reagieren und das haben sie auch getan. Das war erstmal kein
Problem.
Das war
schon mal gut. Ja,
genau. Also die Tochter kam dann zu uns in die Beratung und sagte, da ist einiges schiefgelaufen. Wie gesagt, Herr Makris hatte einen Pflegegrad 2 und er hatte eine Höherstufung beantragt auf Pflegegrad 3.
Ja.
Die Pflegekasse hat die Begutachtung durchführen lassen.
Vom medizinischen Dienst.
Und hat dann festgestellt, wir stufen dich mal runter auf Pflegegrad 1.
Ach so, also das heißt, seine Einschränkung, seine Mobilitätseinschränkung und sein Diabetes und so ist besser geworden.
Ah, hat er gar keine Probleme mehr. Er konnte plötzlich wieder ohne Probleme sich fortbewegen.
Also prinzipiell kann das schon passieren. Ne? Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass wenn man eine Erkrankung hat, weiß ich nicht, vielleicht wie Krebs oder irgendwie sowas, wo man einen bestimmten Pflegegrad hat, dass es dann, wenn man wieder gesundet und sowas, dass der dann runtergestuft wird. Also das ist jetzt nicht eine völlige Ungewöhnlichkeit, aber bei so älteren Menschen und so ist es
85.
Ist schon eher selten, dass man dann sagt, du bist ja wieder fast topfit irgendwie.
Wunderheilung.
Ne?
Ja, genau.
Okay.
Nee, also das ist natürlich dann eher ungewöhnlich, allein wegen des Alters schon.
Ja, ja.
Musste man gucken. Dann kam ja eine neue Erkrankung hinzu und irgendwie haben wir dann schon gedacht, da stimmt irgendwas nicht.
Ja.
Naja, genau.
Mhm.
Und dann hatten wir uns das Pflegegutachten angeschaut und dann fiel uns auf, Moment mal, die waren ja gar nicht bei ihm zu Hause.
Ach.
So, und dann sagte.
Kennen wir ja auch schon, ja. Hm.
Und dann sagte die Tochter, die haben eine Telefonbegutachtung gemacht.
Mhm.
So. Und das ist ja grundsätzlich auch erlaubt, ne? Während der Corona-Zeit haben ja die Pflegekassen das fast nur noch gemacht über Telefonbegutachtung. Das war auch in Ordnung. Und es gab dann mal dann auch vor kurzem eine Gesetzesänderung, dass man gesagt hat, eine telefonische Begutachtung ist möglich, allerdings nur unter bestimmten Einschränkungen. Also zum Beispiel Kinder und Jugendliche dürfen gar nicht, da darf es keine Telefonbegutachtung geben. Oder bei Erstanträgen. Also wenn ich das erste Mal einen Pflegegrad beantrage und das vorher noch nie gemacht habe, weil sich die Pflegekasse dann oder beziehungsweise der medizinische Dienst dann erstmal einen Eindruck vermitteln muss vom häuslichen Bereich, ne? Wie wohnt derjenige? Das ist auch sicherlich wichtig
und muss sein.
Genau, das muss schon mal sein. Also möglich ist das nur bei Wiederholungsbegutachtung. Und das war ja hier so ein Fall, weil er einen Höherstufungsantrag gestellt hat. Allerdings muss man auch mal gucken und sich mal anschauen, ist das für diesen Patienten überhaupt im Grunde sinnig? Wenn man schon weiß, da gibt es vielleicht halt kognitive Einschränkungen oder da gibt es vielleicht halt auch Probleme mit dem Sehen oder Hören, also gerade mit dem Hören bei einer Telefonbegutachtung.
Ich hatte letztens irgendwie einen Fall, da ging es um Schwerhörigkeit und sowas. Ne? Und klar hatte der ein Hörgerät, aber so richtig super lief es halt auch nicht, weil auch schon älter und so. Und dann natürlich eine Telefonbegutachtung zu machen. Okay.
Genau. Ja. Und bei Herrn Makris war es ja jetzt so, wie gesagt, ne, Grieche, migrantischer Hintergrund, ist natürlich per se erstmal jetzt kein Ausschlusskriterium, weil er konnte auch sehr, sehr gut Deutsch. Nach über 40 Jahren in Deutschland hatte da auch keine Probleme, sich halt auch am Telefon zu verständigen. Also sprach Deutsch fast perfekt und sagte auch, das ist ja eigentlich grundsätzlich auch kein Problem.
Ja.
Mit dieser Demenz, die er jetzt aber diagnostiziert hatte, ist die Problematik tatsächlich so, dass, das zeigen auch Studien und Untersuchungen, dass gerade bei Personen mit einem migrantischen Hintergrund, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, es tatsächlich sein kann, dass sie die Sprache wieder verlernen.
Ja, naja, die ist halt nicht so ganz hinten im Langzeitgedächtnis verankert. Ne?
Genau, bei der Demenz ist ja das Kurzzeitgedächtnis tatsächlich das Problem. Das wird ja angegriffen. Das heißt also gerade Dinge, die ich halt vor kurzem gelernt habe oder an die ich mich erinnere, die verliere ich, während andere Sachen im Langzeitgedächtnis halt
aber
tatsächlich
seltsam,
verbleiben.
So 40 Jahre hätte ich gedacht, das reicht schon fürs Langzeitgedächtnis.
Nein,
ne?
Tatsächlich nicht. Griechisch war ja gar kein Problem. Ja. Das Problem war tatsächlich dann Deutsch. Und es war jetzt auch nicht so, dass er gar nicht mehr Deutsch sprechen konnte. Aber er hatte halt tatsächlich Probleme, Sprachfindungsstörungen auch nochmal. Die kamen natürlich sowieso hinzu.
Ja, ja.
Aber er hatte tatsächlich auch dann einfach Probleme in der kognitiven Verarbeitung der deutschen Sprache.
Ja.
Und das hatte tatsächlich der medizinische Dienst auch nicht so richtig auf der Pfanne.
Hat er das nicht gemerkt? Also ich meine, ich merke doch, wenn ich so ein Telefonat führe, merke ich doch, wie mein Gegenüber, ne, versteht er mich gut, ist die Kommunikation flüssig oder nicht?
Ja, das war auch dann tatsächlich unser Manko an der ganzen Sache. Man hätte eigentlich diese telefonische Begutachtung dann abbrechen müssen. Mhm. Also spätestens nach den ersten Fragen, wenn man merkt, ah, Moment mal, der antwortet jetzt hier irgendwie nicht ganz adäquat auf die Fragen. Und die hatten ja auch das Gutachten von der letzten Begutachtung. Und wenn wir dann so eine große Diskrepanz haben zwischen dem und plötzlich so eine Art Wunderheilung haben, also das läuft alles wunderbar und der kann halt auch wieder laufen und er braucht da gar keine Unterstützung und er hat auch beim Diabetes überhaupt gar keine Probleme mehr, dann müsste einem ja irgendwann mal auffallen, möglicherweise hat er vielleicht die Frage gar nicht richtig verstanden.
Ich wollte gerade sagen, das waren vielleicht möglicherweise schon irgendwie seine Antworten, aber er kann das natürlich auch nicht mehr richtig abschätzen mit beginnender Demenz und Sprachschwierigkeiten irgendwie. Ne?
Genau.
Und ich meine, das hätte dem MD natürlich schon auffallen können bei dem Krankheitsbild, dass das nicht so ganz richtig ist, was
genau,
da ist.
Genau,
ne?
Genau.
Okay.
Und das war einfach dann eine Vollkatastrophe in dem Moment, weil natürlich dann runtergestuft wurde auf Pflegegrad 1. Und das bedeutete natürlich in dem Moment kein Pflegegeld mehr und auch keine Pflegesachleistung mehr.
Also das heißt, der Pflegedienst ist dann nicht mehr gekommen?
Genau, der Pflegedienst konnte dann eigentlich nicht mehr tatsächlich halt tätig werden, weil das Problem ist, bei Pflegegrad 1 hast du nur einen Anspruch auf den Entlastungsbetrag von 131 Euro. Mm. Das heißt für diese haushaltsnahen Dienstleistungen.
Ja, ja.
Aber eine Pflege über Pflegesachleistung, über den ambulanten Pflegedienst, der ja einmal die Woche zu ihm gekommen ist, das war halt dann nicht mehr möglich. Und die Tochter sagte, wie soll ich denn das jetzt irgendwie wuppen? Ne?
Ja,
ich bin selber halt irgendwie berufstätig, habe halt eine Familie. Sie wollte eigentlich bei dieser Telefonbegutachtung auch dabei sein, weil sie sagte, das war natürlich blöd, war allerdings ein unvorhergesehener Zwischenfall und dann konnte sie nicht dabei sein. Und da hat sie sich natürlich auch ein bisschen drüber geärgert, aber das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Also wie gesagt, eigentlich muss bei so einer Telefonbegutachtung ein bisschen drauf geachtet werden, macht das jetzt hier alles Sinn?
Ja.
Und wenn ich schon merke, dass der halt irgendwie auch Probleme hat, die Sprache halt irgendwie zu sprechen oder dass es da gerade, wie gesagt, wenn Deutsch jetzt nicht die Muttersprache ist, müsste eigentlich auch da bei so einer Telefonbegutachtung gut drauf geachtet werden, dass man dann vielleicht auch sagt, wir machen vielleicht doch lieber eine häusliche Begutachtung.
Ja, ist auch spannend. Ich wusste das überhaupt nicht, dass sozusagen dann, auch, vor allem wenn du so lange und so gut schon irgendwie Deutsch sprichst, dass das so durch so eine Erkrankung...
Und das ist natürlich eine Katastrophe, also nicht nur in dieser Situation, sondern für ihn, er hat das ja dann auch zwischendurch gemerkt, dass er sich einfach gar nicht mehr so gut auf Deutsch unterhalten konnte. Und das war für ihn natürlich in dem Moment einfach auch, was die Integration und sowas angeht, natürlich eine absolute Katastrophe, weil er gesagt hat, ich konnte mich immer gut verständigen, ich habe immer alles irgendwie verstanden, ich habe Nachrichten geguckt, Filme auf Deutsch geguckt und das geht jetzt gar nicht mehr. Und das ist natürlich dann halt schon auch nochmal eine ganz, ganz schlimme Situation in dem Moment. Ja, also doppelt dann einfach auch nochmal schlimm, dass man wirklich eine Sprache, die man sehr gut gesprochen hat, dann einfach mit der Zeit immer mehr vergisst.
Ja, also muss ja nicht, aber kann offensichtlich.
Kann passieren, genau. Kann passieren, das war bei ihm der Fall.
Okay. Und was haben wir dann für Herrn Markries gemacht?
Widerspruch eingelegt.
Okay.
Genau, genau.
Und haben gesagt, das Pflegegutachten ist Quatsch, oder?
Genau.
Ein bisschen eloquenter höchstwahrscheinlich.
Genau, wir haben es natürlich ein bisschen anders ausgedrückt. Aber letztendlich ging es tatsächlich darum, dass wir gesagt haben, wir haben erst nochmal so ein bisschen halt auch erzählt und die Geschichte halt von Herrn Markries dann, dass er aufgrund seiner demenziellen Erkrankung da tatsächlich diese sprachliche Hürde hatte, diese sprachlichen Barrieren. Und konnten eigentlich im Gutachten auch wirklich halt alles auseinandernehmen. Haben uns also jede einzelne Verrichtung, die abgefragt wurde, vorgenommen und konnten das eigentlich alles letztendlich dann auch entkräften.
Okay.
Wir hatten dann auch nochmal geschaut. Unserer Auffassung nach war auf jeden Fall ein Pflegegrad 3 auf jeden Fall auch drin. Weil man muss ja immer gucken, bei so einem Widerspruchsverfahren macht das jetzt halt Sinn. Hier war es natürlich so, durch die Herabstufung sowieso, Pflegegrad 2 ist klar, aber wir haben uns natürlich auch nochmal angeguckt, könnten wir auch Pflegegrad 3 tatsächlich halt erreichen.
Ja.
Und das war nach unserer Einschätzung aber auch der Fall. Mhm. Und dann haben wir das Pflegegutachten uns da wirklich halt sehr akribisch vorgenommen, begründet. Es hat dann allerdings nochmal gedauert, bis dann auch eine häusliche Begutachtung dann nochmal durchgeführt wurde.
Und bis dahin war er aber immer in Pflegegrad 1 und ohne.
Ja. Also es war erstmal aberkannt und dann hast du natürlich keine Chance. Ne? Während des laufenden Widerspruchsverfahrens ist es dann so, du musst halt mit dem Geld dann umgehen, was man dir gibt, genau.
Ja, ja. Also er hat dann, kriegt man wahrscheinlich eine Nachzahlung oder irgendwie sowas.
Genau, wenn es das war dann so, das hat tatsächlich über 6 Monate gedauert.
Boah.
Ja. Dann hat die Pflegekasse gesagt, also wir sollten vielleicht doch nochmal eine häusliche Begutachtung durchführen.
Schön. Ja.
So.
Sehr gut.
Die Tochter war dann auch diesmal dabei und dann ging es relativ zackig. Dann hat man halt tatsächlich festgestellt, Moment mal, also auf jeden Fall Pflegegrad 3, hat das dann aber auch rückwirkend ab Antragstellung dann ihm zuerkannt. Das heißt, er hat eine Nachzahlung bekommen.
Okay.
Aber es war natürlich erstmal für diese 6 Monate halt tatsächlich eine ganz blöde Situation, einfach seine Pflege zu Hause halt aufrechtzuerhalten. Ne? So. Mhm. Und das war nicht ganz einfach dann im familiären Umkreis.
Ja, das glaube ich. Also dann nutzt ihr halt auch so eine Nachzahlung. Natürlich ist das
ist gut schön.
Und richtig, aber dieses halbe Jahr, und du weißt ja nicht, ob es ein halbes Jahr bleibt, ne?
Ja,
also du wartest und wartest.
Genau.
So. Okay, aber immerhin ist es gut für ihn ausgegangen. Ne?
Gott sei Dank,
wir haben Pflegegrad 3.
Wir haben Pflegegrad 3 bekommen,
okay,
genau. Genau. Also es ist halt ein bisschen doof, dass es halt diese engen Fristen beim Antragsverfahren gibt. Ne? Das heißt, wenn ich einen Antrag stelle, dann habe ich diese engen Fristen, in denen dann eine Begutachtung durchgeführt werden muss seitens des medizinischen Dienstes. Bin ich aber im Widerspruchs- oder Klageverfahren und wünsche nochmal eine erneute Begutachtung, dann hat die Pflegekasse halt nicht diese engen Fristen. Mhm. Und da müssen sie auch nicht den Bescheid in dem Zeitraum erteilen.
Ja, und deswegen glaube ich, machen die schnell erstmal einen Antrag.
Klar, ne,
entscheiden sie Bescheid. Und dann lassen sie sich Zeit im Widerspruchsverfahren. Ne?
Da innerhalb von 5 Wochen haben sie entschieden, alles gut. Aber im Widerspruchsverfahren hat es dann über 6 Monate gedauert.
Mann.
Ja. Aber alles in allem.
Ich wollte gerade sagen, immerhin erfolgreich für Herrn Markries und seine Tochter. Das ist ja schon mal viel wert. Aber auch da tatsächlich, ne, sind das Sachen, worauf der MD in puncto Kultursensibilität hätte achten können.
Genau, also ne? Sprache also ist einfach auch da tatsächlich eine Wichtigkeit. Ja.
Ja. Mhm.
Es fängt schon eigentlich bei der Einstufung des Pflegegrades an.
Ja.
Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ja.
Genau, und deswegen ist das ein guter Fall, den du uns heute mitgebracht hast, gut und wichtig. Und ich würde sagen, wir kommen zu unserer heutigen Zahl.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
Das ist die 400.000, liebe Katharina.
Ja, also Prozent nicht. Ja. Das ist ja immer mein ja, genau. Super-Gag.
Genau, habe ich von dir auch noch nie gehört. Nein, tatsächlich kein Prozent, sondern eine absolute Zahl. Und zwar gibt es Schätzungen, die sagen, 2030 werden rund 400.000 MigrantInnen pflegebedürftig sein in Deutschland.
Fast eine halbe Million.
Fast eine halbe Million, wobei man sagen muss, also mir erscheint die Zahl fast ein bisschen niedrig, weil wir ja, ich glaube, so insgesamt 5,7 Millionen Pflegebedürftige insgesamt haben in Deutschland derzeit irgendwie.
Ja, und die Bevölkerung, ich glaube, so ein Viertel hat einen migrantischen Hintergrund mittlerweile.
Ja, also von daher. Also ne, es ist eine offizielle Zahl, die überall auch gespielt wird. Man muss allerdings sagen, ne, wenn man zum Beispiel gucken möchte, wie viel pflegebedürftige MigrantInnen es jetzt derzeit aktuell gibt, dann gibt es tatsächlich keine aktuellen Zahlen. Ne? Also dann wird mit Zahlen aus 2015 oder 2017 hantiert. Und ich frage mich, ja, vielleicht spiegelt das auch so ein bisschen die Wichtigkeit des Themas irgendwie wider. Aber zumindest in den Schätzungen sind sie sich eigentlich relativ einig. Mir erscheint die Zahl ein bisschen klein, aber ich gebe sie jetzt mal so in die Runde. Und ob es 400.000 oder mehr sind, ist eigentlich auch egal, weil klar ist, selbst wenn es in Anführungszeichen nur 400.000 sind, das Thema muss halt präsenter werden einfach.
Genau, das stimmt.
So. Und über diese ganze Problematik sprechen wir jetzt mit unserem heutigen Gast.
Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Jasmin Ababian Vogel aus Hannover. Hallo, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof, Frau Ababian Vogel. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ich habe Sie vorhin schon, und ich glaube, da untertreibe ich nicht, als Macherin angekündigt bei uns im Podcast, weil ich glaube, wer aus Hannover, Umgebung und vielleicht auch ein bisschen weiter wegkommt, der hat Sie auf alle Fälle schon mal gesehen. Sie haben wahnsinnig viele Ehrenämter, Sie engagieren sich in ganz, ganz vielen Bereichen. Und deswegen haben wir uns sehr, sehr gefreut, als Sie heute zugesagt haben, dass Sie dabei sind, weil Sie auch sehr, sehr stark und sehr, sehr engagiert sind im Bereich kultursensible Pflege. Sie sind nämlich unter anderem auch Geschäftsführerin des interkulturellen Sozialdienstes. Sie haben da ganz viele Mitarbeiter, haben wir schon gesehen und sind da sehr engagiert unterwegs. Wie kam es dazu, dass Sie diesen interkulturellen Sozialdienst überhaupt gegründet haben? Was war da so Ihr Schlüsselerlebnis oder so Ihr Ihr Schlüsselerlebnis.
Siehst du?
Da würde ich Sie gerne mal in das Jahr 1996 entführen. Das war das Jahr, in dem ein Jahr vorher die soziale Pflegeversicherung implementiert wurde.
Mhm, ja.
Das ist sozusagen die letzte Säule der Sozialversicherung in Deutschland. Und es gab eigentlich drei Gründe für die Idee, ich gründe jetzt in dem Bereich einen Pflegedienst. Mhm. Der erste Grund war, es gab für ein bereits bestehendes, für einen Bedarf gab es dann endlich eine Finanzierung. Also Pflege gab es ja vorher auch schon, aber es gab noch keine Finanzierung. Das hat sich geändert mit Einführung der Pflegeversicherung. Das war Grund eins. Grund zwei war mein Vater, der zu dem Zeitpunkt ein Iraner in Deutschland krank wurde und dann in die Mühlen des deutschen Gesundheitswesens geriet. Und ich hautnah selber als Tochter eines Iraners und einer deutschen Mutter erfahren konnte, wie es ist, wenn MigrantInnen hier auf einmal pflegebedürftig werden oder sozusagen Bedarfe haben im Gesundheitswesen. Also die Konfrontation mit dem, was MigrantInnen hier sozusagen erwartet, wenn sie dann von Gesundheitsleistungen an oder auf Gesundheitsleistungen angewiesen sind, das war ein ganz starker Motor. Das lief nicht gut und es hat sich bis heute im Übrigen zwar schon einiges geändert, aber nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Also das war dann der zweite Motivator. Und der dritte Grund für meine Gründung war ganz einfach. Ich habe als Studentin, ich habe damals studiert, Politologie und Sozialpsychologie. Mhm. Und jungen Menschen sage ich immer, seht mal, trotz Laberfach ist aus mir auch was geworden.
Geht mir ähnlich. Ich habe ja auch Sozialwissenschaften studiert, ne?
Vielleicht haben Sie es auch ähnlich gemacht, aber als Studentin habe ich während meines Studiums natürlich auch immer irgendwie gejobbt.
Klar. Mhm.
Und die Jobs waren alle super. Was weniger super war, waren schreiende, autoritäre Chefs. Mhm. In dem Fall wirklich nicht gegendert, die waren in der Regel männlich.
Klar.
Und ich habe damals mir selber gesagt, wenn ich mich jemals selbstständig mache, dann möchte ich einen Arbeitsbereich schaffen, bei dem ich sozusagen ein Unternehmen so gestalte und kreiere, wie ich möchte, wie ich selber sozusagen als Arbeitnehmerin arbeiten möchte.
Ja, ja.
Also dieser Impuls, einen Ort für gute Arbeit zu schaffen, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, das klingt jetzt alles ein bisschen abgedroschen, aber letztendlich ist das in der Tat ein Prinzip von mir gewesen, Augenhöhe, respektvoller Umgang und so weiter. Ja. Wir müssen uns nicht alle lieb haben, wir müssen keine Polonaise miteinander durch den Betrieb machen.
Aber schön wär's, ne?
Aber wir müssen uns auf Augenhöhe und mit Respekt und auch mit gegenseitigem Vertrauen und so weiter begegnen. Mhm. Und das ist etwas, was in deutschen Unternehmen nicht immer selbstverständlich ist.
Das stimmt.
Also das war sozusagen, das war wirklich für mich der stärkste Motivator. Mhm. Ich würde es mal auf einen Satz runterbrechen. Wenn es da draußen keine Arbeitsstelle gibt, die so ist, wie ich sie gut finde, dann mache ich sie mir einfach selbst.
Ja.
Das ist doch ein schönes Motto.
Sehr schön.
Ich würde gerne noch mal nachhaken, weil da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, als sie sagt, naja, ihr Vater als gebürtiger Iraner ist so in die Mühlen des Gesundheitspflegewesens geraten. Vielleicht mögen Sie da noch mal ganz kurz irgendwie so die größten ein, zwei Probleme irgendwie nennen, weil wir als Frauen ohne Migrationshintergrund wissen das aus unserer Beratung, wir hören das im Bekannten- und Freundeskreis, aber Sie haben sind da ja natürlich viel dichter dran, dass Sie da einfach noch mal irgendwie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, soweit Sie möchten. Was da so die großen Probleme waren, wo Sie gesagt haben, okay, da möchte ich was ändern.
Das mache ich sehr gern. Das kann man eigentlich auf zwei Bereiche sozusagen runterbrechen. Das eine ist eine mangelnde interkulturelle Öffnung der Unternehmen, also der Regelunternehmen, der Regelinstitutionen im Gesundheitswesen, als da wären Krankenhäuser oder auch Pflegedienste, Beratungsinstitutionen, Ärzteschaft und so weiter. Also eine mangelnde interkulturelle Öffnung für genau diese Kundengruppe. Und das Zweite, das ist etwas, was uns gesellschaftlich natürlich auch begleitet, das sind die Vorurteile, die wir im Kopf haben. Mhm. Kleines Beispiel, mein Vater hat hier in Deutschland studiert, er war Bauingenieur. Mhm. Und als er dann in einem Krankenhaus lag, ich erinnere mich, dass es eine Visite gab von einem deutschen Arzt, der kam dann rein, guckte auf seine Kardex, also auf die, auf dieses Brett, was er vor sich hatte mit den ganzen Daten des Patienten, da waren Laborwerte drin. Mhm. Er schaute drauf, die Leberwerte waren wohl offensichtlich schlecht. Mhm. Und er begrüßte meinen Vater in meiner Anwesenheit mit, ja, Herr Ababian, Sie sind ja, wie ich so Ihren Leberwerten entsehe, Sie müssen ja Arbeiter in der Chemie gewesen sein. Oh. Also er schloss aus den Leberwerten, die sind schlecht, also muss der Arbeiter in der Chemie gewesen sein.
Ja.
Das ist natürlich etwas, also da wird es nochmal so überdeutlich. Mhm. Und diese Situation oder diese hartnäckigen Vorurteile, die haben wir gesellschaftlich.
Ja.
Die begleiten uns überall.
Ja.
Ein gutes Beispiel ist im Schulbereich, wo Lehrende von Müttern, die Kopftuch tragen, schließen, dass die Kinder in einem bildungsfernen Haushalt leben.
Ja.
Das ist ein Vorurteil.
Ja, ja.
Und diese Vorurteile halten sich so wahnsinnig hartnäckig. Und beides, nämlich die mangelnde interkulturelle Öffnung der Regelinstitutionen, führt ja letztendlich dazu, dass sich diese Vorurteile auch immer wieder aufs Neue bestätigen, perpetuieren und sich im Grunde genommen nichts ändert. Also um das eine vernünftig bekämpfen zu können, brauchen wir das andere.
Ja.
Wir brauchen die interkulturelle Öffnung, damit wir irgendwann mal weiterkommen.
Mhm. Ja, aber haben Sie das Gefühl, weil das frage ich mich, ne? Es ist ja aufgrund des Fachkräftemangels auch schon so, dass natürlich auch viele Ärztinnen und Ärzte mit Migrationshintergrund jetzt in Krankenhäusern arbeiten oder eben auch in der Pflege. Mhm. Merken Sie, dass sich dadurch irgendwas ändert oder wird denen sozusagen, unsere Vorurteile aufgestülpt oder bricht da ein bisschen was auf? Also das frage ich mich immer, weil ich immer denke, das tut dem ganzen System, glaube ich, ehrlich gesagt, ganz gut.
Ja, mehrere Gedanken dazu. Vorurteile sind nichts typisch Deutsches, sondern sie sind
hat
menschlich.
Jeder eigentlich.
Exakt, genau. Das heißt, unter Umständen, wir sehen das zum Beispiel in bestimmten entlang bestimmter Konflikt-Sollbruchkanten, sage ich mal. Wie zum Beispiel jetzt aktuell der Konflikt im Nahost, also Gaza, Israel. Auch dort muss ich sagen, bei der zugewanderten Gesellschaft gibt es natürlich Vorurteile auf Seiten der bestimmter Personengruppen gegenüber Jüdinnen und Juden und umgekehrt natürlich auch. Also das ist jetzt erst einmal zunächst einmal nichts typisch Deutsches. Ihre Frage würde ich aber gerne trotzdem noch mal mit zwei anderen Gedanken beantworten mögen. Wichtig ist, damit sich innerhalb der Unternehmen, die sozusagen sich geöffnet haben interkulturell, die gesagt haben, wir stehen für Diversität, das ist etwas, was uns weiterbringt und gut ist und so weiter, zumal wir ja auch Fachkräftemangel haben. Da muss man, glaube ich, immer sehr genau gucken, leben die das auch tatsächlich? Es steckt dahinter ein Bekenntnis zu Diversität oder ist das eher ein Diversity by Chance? Also
so aus der Not geboren, ne?
Aus der Not geboren. Ja. Im schlimmsten Fall, wenn sie dann mal fragen, seid ihr interkulturell oder international aufgestellt, heißt es ja. Und wenn man dann weiterguckt, dann ist die Putzfrau Türkin, der Koch ist Portugiese und der Chefarzt ist Deutsch. Das meine ich damit. Das ist doch kein Diversity systematisch, sondern eben Diversity by Chance. Also mit anderen Worten, Unternehmen, die sich interkulturell öffnen, sind natürlich Unternehmen, die auch sagen, wir müssen bestimmte Schlüsselpositionen auch mit diversen Menschen besetzen. Das ist das A und O.
Ja.
Wir brauchen die kritische Masse an Diversität, damit wir kulturell etwas verändern können. So. Das ist das eine. Und das andere ist mir jetzt gerade entfallen, ist aber ein wichtiger Punkt. Können Sie die Frage nochmal wiederholen?
Dumm, dumm, dumm. Ich höre mich selber denken. Ah ja, ob sich da was verändert, wenn durch die Danke. Einstellung von
exakt
genau.
Gut. Letzter Gedanke dazu. Also die gute Nachricht ist, Interkulturalität ist im Moment in Mode. So, das ist die gute Nachricht. Unternehmen sagen, ist wichtig. Die Welt hat sich verändert. Wir müssen uns öffnen und so weiter. Und das tun sie übrigens nicht erst seit heute, sondern dieser Prozess, der ist schon seit einigen Jahren im Gange. Auch die interkulturelle Öffnung der Unternehmen im Gesundheitswesen. Wir sind nicht das einzige Unternehmen. Mhm. Es gibt zahlreiche Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen uns da auch öffnen. Mhm. Und jetzt kommt das Aber. Weitestgehend erlebe ich im Moment eher, also nicht unbedingt eine Öffnung im Sinne einer interkulturellen Öffnung, sondern eher eine ethnisch orientierte Verfahrensweise. Okay. Was meine ich damit? Ich meine damit zum Beispiel Unternehmen, die sagen, wir sind spezialisiert auf bestimmte Kundengruppen. Mhm. Ein Pflegedienst, ein türkischer Pflegedienst für Türken, ein iranischer Pflegedienst für IranerInnen, ein russischer Pflegedienst für Menschen aus dem Bereich. So. Und das ist nicht unbedingt das, was wir unter dem, was wir als interkulturellen Ansatz verstehen, für positiv empfinden. Sondern im Gegenteil. Also unser Weg ist ein anderer. Unternehmen, die sich interkulturell öffnen, setzen auf Diversität und setzen darauf, dass sie ihre Mitarbeiterschaft, ihre Teams so empowern, dass ihre Teams ohne diffiziles kulturspezifisches Wissen, also ohne Partikularwissen, sich trotzdem einfach aufgrund ihrer geschärften Antennen und aufgrund der Fähigkeiten, die sie erworben haben, die übrigens nicht angeboren sind, sondern dass das erworben werden kann, sich innerhalb unterschiedlicher kultureller Settings souverän begegnen können und souverän bewegen können. Was meine ich damit? Gutes Beispiel, wir werden immer gefragt, Mensch, wie macht ihr das mit muslimischen Patienten? Zieht ihr da die Schuhe aus oder nicht? Die einfache Antwort ist jein, weil die Communities sind nicht homogen und zu sagen, alle muslimischen Patienten wollen, dass man die Schuhe auszieht, ist natürlich dummes Zeug, ist nicht der Fall. Andersrum, wir haben auch deutsche Patienten, die wollen, dass man die Schuhe auszieht. Also wäre sozusagen die interkulturelle Kompetenz besteht dann in solchen Situationen darin, dass wir unsere Mitarbeitenden anleiten, in dem Moment, wo sie vor einer fremden Tür stehen und ganz unabhängig, wer auf dem Klingelschild steht, mal runtergucken, wenn eine Batterie an Schuhen als Beispiel vor der Tür steht, ist das ein ziemlich gutes Indiz dafür, dass eine Frage, ob man die Schuhe auszieht, angezeigt ist.
Genau, also das ist zum Beispiel halt ein Ansatz. Oder was machen Sie denn dann als Pflegedienst anders als normale Pflegedienste? Also Sie haben ja schon so ein paar Punkte jetzt genannt, die ich da sehr beeindruckend finde und eigentlich auch total wichtig. Aber gibt es noch weitere Komponenten, worauf Sie so ein bisschen achten, wo Sie sagen, da grenzen wir uns tatsächlich auch ein bisschen ab?
Ja, das sind zwei nochmal ganz wesentliche Komponenten. Das eine ist, ich mag den Begriff eigentlich nicht, weil er mittlerweile extrem inflationär benutzt wird, aber er beschreibt relativ gut, den Weg, den wir seit 1996 gehen. Das ist, was ich damit meine, ist die Offenheit für Innovation.
Mhm.
Man denkt ja immer, naja, Pflege ist jetzt nicht so der mega innovative Bereich. Außer Robotern fällt einem nichts ein, aber das ist auch Zukunftsmusik und wird auch hoffentlich nie Realität, weil ich persönlich will auch nicht von einem Roboter gepflegt werden. Das ist auch nicht das, was wir unter Innovation verstehen, sondern Innovation heißt zu gucken, wie verändern sich Bedarfe von Menschen. Und innerhalb dieser sich verändernden Bedarfe kann man durchaus auf neue Ideen kommen, wie man die Pflege, wie man bestimmte Settings nochmal neu denken kann. Ein gutes Beispiel dafür ist, wir leben in Deutschland, hat alles so seine Ordnung und wir leben seit vielen Jahren in einem Land, was sich schwer tut mit dem Aufweichen der Sektorengrenzen im Gesundheitsbereich. Wir haben zwei Sektorengrenzen, ambulant und stationär, und dazwischen ist sozusagen nichts. Und im Laufe der letzten Jahre haben sich innovative Unternehmen, zu denen wir uns auch zählen, dazu entschlossen, mal einen anderen Weg zu gehen. Das rangiert unter dem Begriff der alternativen Wohnmodelle.
Ja.
Aber gemeint ist natürlich etwas in between. Also weder stationär noch ambulant. Abgekürzt Wohngemeinschaften als Beispiel für Menschen mit demenziellen Erkrankungen.
Ja.
Oder auch Wohngemeinschaften für Menschen im Apallischen Syndrom oder für Menschen mit Intensivpflegebedarf.
Ja.
Das sind innovative Wege, die wir da gehen an der Stelle. Oder Ideen, wie man zum Beispiel Tagespflegen für SeniorInnen nochmal anders gestalten kann. Etwas stärker orientiert an Bedürfnissen und an dem, was wir für gute Pflege halten und weniger orientiert an dem, was uns die Kostenträger und die Prüfinstanzen, Heimaufsicht, medizinischer Dienst und so weiter eigentlich vorschreiben. Weil wir haben zwei ganz sich konkurrierende Interessenslagen. Das eine sind die pflegebedürftigen Menschen, die ein Interesse daran haben, gut gepflegt zu werden. Und das andere sind natürlich die Prüfinstanzen, die Stadt Hannover, die Träger der Heimaufsicht und so weiter, die sagen, Brandschutz, Wohnheim, Mindestbauverordnung, Hygieneverordnung, Personalverordnung, das alles muss bedient werden. Und diese beiden Bedürfnisse stehen sich manchmal feindlich gegenüber. Und an der Stelle setzen wir an und sagen, das muss doch irgendwie lösbar sein, Leute.
Ja.
Dann lasst uns doch mal einen dritten Weg gehen. Und das meine ich mit dem Innovationspotenzial.
Okay. Ja. Also sehr bedürfnisorientiert halt eigentlich. Und das gehört ja auch zur Kultur oder diversitätssensiblen Pflege eigentlich dazu, jeden Menschen so anzunehmen, wie er ist, mit all seinen Bedürfnissen, die er halt auch hat, mit seinen individuellen Bedürfnissen und zu gucken, was braucht der Mensch letztendlich. Und dann spielt es ja eigentlich gar keine Rolle mehr, hat er jetzt einen Migrationshintergrund oder nicht, ne?
Im Prinzip ja.
Ja.
Sie hatten ja vorhin auch schon so, als wir drüber gesprochen haben, ne, wie kamen Sie zu der Gründung und was ist Ihnen wichtig? Da haben Sie ja gesagt, na, wenn ich den Job nicht finde, den ich gerne hätte, dann backe ich ihn mir. Wenn jetzt jemand in Ihr Team kommen möchte, also wir haben gesehen, Ihr Team haben Sie ja auf Ihrer Internetseite, da gibt's Jüngere, da gibt's Ältere, was man so sieht, also wirklich sehr, sehr, sehr bunt gemischt alles. Wie stellen Sie so Ihr Team zusammen und was für Voraussetzungen muss ich mitbringen? Sie hatten, glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt, Sprache ist gar nicht, also ne, ist ein wichtiger Aspekt, aber nicht der wichtigste, weil das wäre ehrlich gesagt so ein bisschen meine Idee gewesen, dass Sie natürlich auch so ein bisschen auf den Sprachaspekt gucken bei den Leuten, die Sie einstellen. Aber was ist das, wonach Sie so suchen, wenn Sie Leute suchen?
Als wir 1996 gegründet haben, haben wir in der Tat gesagt, wir gucken natürlich, wir wollen die Bandbreite abdecken. Mhm. Und da ist es natürlich immer sinnvoll, möglichst verschiedene Sprachen zu haben.
Ja.
Das als Wunschvorstellung hat sich das natürlich bis heute nicht geändert, aber die Realität ist eine andere.
Ja, ja.
Es ist nicht gerade so, dass wir an der Stelle sozusagen nur mit dem Finger schnippen müssen und dann haben wir die BewerberInnen, sondern wir müssen einfach gucken, wer bewirbt sich bei uns. Und insofern hat sich ein Stück weit die Sicht insofern geändert, als dass wir heute andere Kriterien haben. Also wenn wir ich sag mal, wenn die 15. ukrainische Bewerberin kommt, würden wir nicht sagen, na gut, wir haben jetzt aber schon 20 Ukrainerinnen bei uns. So, das machen wir nicht, sondern da hat sich etwas verschoben, schlicht und ergreifend, weil wir eben auch massiv unter dem Fachkräftemangel leiden.
Ja.
Klar. Aber nochmal zurück zu Ihrer Frage. Was sind die entscheidenden Kriterien? Also ein zweiter Rucksack auf der Schulter, das ist, glaube ich, der Begriff, den ich viel besser finde als Migrationshintergrund oder so. Weil viele sind ja gar nicht mehr selber migriert.
Genau.
Das trifft nicht alle zu, die haben vielleicht eine Familie oder eine Migrationsherkunft, aber keine eigene mehr. Deswegen finde ich den Begriff des zweiten Rucksacks schöner. Da sind nämlich Schätze drin. Und wenn man zwei Rucksäcke auf der Schulter hat, sind mehr Schätze drin als bei einem Rucksack. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Sache. Also es ist nicht so, dass wir keine deutschen Kolleginnen hätten, ganz im Gegenteil. Wir schätzen unser sehr diverses Team, wo natürlich auch sehr viele deutsche Kolleginnen arbeiten. Aber grundsätzlich einen zweiten Rucksack auf der Schulter zu haben, ist schon mal gut.
Ja.
Schon mal eine Eintrittskarte. Und auf der anderen Seite gucken wir mittlerweile wirklich vor allen Dingen auch, ob die Chemie stimmt.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der klingt banal, aber der ist nicht banal.
Na, ich glaube, in Ihrem Bereich gerade nicht, ne?
Gerade in unserem Bereich nicht, weil wir haben festgestellt, die Fachlichkeit, die Kenntnisse in der Kultur, die Sprache, all diese Dinge treten irgendwann in den Hintergrund, wenn die Chemie zwischen den beiden nicht stimmt und wenn die sich nicht riechen können im wortwörtlichen Sinne, dann nützt das alles nichts.
Ja.
Und wir haben eben auch die Erfahrung gemacht, dass die Communities klein sind. Und oftmals wollen auch PatientInnen aus, die eine Zuwanderungsgeschichte haben oder eben auch einen zweiten Rucksack haben, oftmals gar nicht von Menschen aus ihrer eigenen Community versorgt werden. Weil da die Sorge besteht, dass unter Umständen Einblicke, intimere Einblicke möglich sind und die werden dann weitergetratscht in der Community. Das sind ernsthafte Sorgen, die Menschen haben und die müssen die dann natürlich ernst
nehmen. Ja, na klar, unbedingt. Ja.
Also dieses schicken Sie mir bloß keine Ausländer, das kommt nicht immer von den deutschen KundInnen. Insofern, darauf nehmen wir natürlich Rücksicht.
Ja.
Und deswegen ist die Frage nach, passt die Person von der Art her zum Team, ist eine entscheidende und man kann es im Grunde genommen auch auf einen Satz runterbrechen, hat die Person das Herz auf dem richtigen Fleck.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, was viel mit Emotionalität und mit Subjektivität zu tun hat. Da liegen wir auch nicht immer richtig, muss man sagen.
Ich glaube, das ist
so what.
Ja,
wollte ich gerade sagen, ist ja normal, ne?
Ich würde mir übrigens wünschen, dass diese sogenannten Soft Skills, dieses kann ich mit dem und hat der das Herz auf dem richtigen Fleck, das sind eigentlich entscheidende Skills und entscheidende Parameter. Und ich würde mir wünschen, dass viele Firmen viel stärker sagen, da gucken wir auch drauf. Also heutzutage, gerade wir in Deutschland sind ja so ein Land, bei uns müssen es immer die Zertifikate sein.
Ja.
Aber am Ende tun wir uns damit, wir stehen uns damit selber im Weg.
Also weil ich glaube auch, und das da würde ich Ihnen zustimmen, viele Sachen kann man lernen und sich dann noch zusätzlich ein Zertifikat holen. Aber ob ich eher so der empathische, mitfühlende Mensch bin und das Herz auf dem rechten Fleck habe, das lässt sich eher, also so bin ich einfach, dass das irgendwie noch zu lernen, das ist einfach unmöglich meistens. Und deswegen denke ich, ist das tatsächlich.
Ja.
Aber so Teamfähigkeit dann zu lernen, ist dann, glaube ich, sehr viel schwieriger. Also ich finde halt auch, dass bei so einer Einstellung dann halt eher nochmal drauf geguckt werden soll, wenn ich zwei gleich geeignete Kandidatinnen habe oder die eine ist vielleicht nicht ganz so super halt irgendwie geeignet oder vom Lebenslauf vielleicht nicht ganz super, super passend, hat aber eine super Ausstrahlung, ist sehr empathisch. Man hat das Gefühl, die passt einfach sehr, sehr gut ins Team. Würde ich tatsächlich immer dem den Vorzug geben. Mhm. Weil fachliche Dinge, da gebe ich dir recht, das kann man halt auch noch mal nachlernen oder nachjustieren.
Mhm.
Das funktioniert immer.
Ich würde Ihre Ausführungen gerne ganz kurz ergänzen. Ich stimme Ihnen total zu. Das ist auch in der Tat unsere Vorgehensweise, die auf der Erkenntnis fußt, wie soll ich das sagen? Wir versuchen immer, die Stärken zu sehen. Und auch das klingt ja banal, dieses schöne Sprichwort mit, ist es ja eine Definitionsfrage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Aber im Grunde genommen ist es diese Sichtweise. Es ist eine Mindset-Frage.
Ja.
Weil, wie Sie es schon gesagt haben, Defizite im sprachlichen Bereich oder auch Defizite im Bereich des Wissens können wir ausgleichen. Übrigens on the job viel, viel besser, als wenn die Leute elendig lang in irgendwelchen Sprachkursen sitzen.
Ja.
Das passiert on the job eigentlich viel, viel besser im Bereich der Sprache und auch im Bereich des Wissens oder des der Weiterbildung. Da leben wir ja in einem Land, wo wir so viele Möglichkeiten haben und wo uns auch der Staat, das muss ich einfach mal sagen, danke Deutschland, uns als Unternehmen wirklich massiv unterstützt. Wir haben so viele Möglichkeiten, unsere Teams gut nachzuschulen, sodass wir sagen, es macht gar keinen Sinn, auf die Defizite zu gucken, weil das kriegen wir hin. Wir müssen uns doch viel stärker mal die Stärken anschauen und gucken, wenn die Person Stärken hat und jeder Mensch hat Stärken, ist es aktuell das, was wir brauchen und können wir die brauchbar machen, dann herzlich willkommen.
Ja, genau. Ja, kann man nichts dazu fügen.
Nee, ich wollte gerade sagen, wäre ich irgendwie im Pflegebereich unterwegs, würde ich mich sehr gerne bei Ihnen bewerben. Das klingt, weil ich finde, es klingt wirklich sehr, 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 sehr gut und vor allen Dingen auch so wichtig und richtig, dass das im Pflegebereich halt auch so ist, ne? Weil da, glaube ich, ist das ganz, ganz besonders wichtig, ne?
Ja, es steht und fällt halt, ne, weil Pflege ist natürlich halt was sehr, sehr Persönliches. Ist ja auch nicht nur die medizinische Pflege an für sich, dass man halt irgendwie, also früher hat man immer gesagt, irgendwie satt, trocken, sauer.
Satt, sauber.
Genau, oder
warm,
so, satt, genau. Sauber, ja, genau. Aber es geht ja darüber hinaus letztendlich. Ne? Es geht halt auch darum, dann mal, wenn man da auch vor Ort ist, dann auch mal zu gucken, was sind eigentlich so die Bedürfnisse. Man kommt ja auch in Haushalte, wo tatsächlich auch Defizite vorhanden sind, muss da ja auch sehr sensibel gucken, hat der vielleicht halt auch noch weitere andere Problembereiche, die man vielleicht mit auffangen könnte oder sollte oder wo man vielleicht auch noch mal irgendwie hinschauen sollte und muss. Und unsere Gesellschaft wird halt immer irgendwie sehr, also ist sehr individuell natürlich mittlerweile, aber es ist auch viel, ne, Einsamkeit halt da, auch gerade bei natürlich Menschen, die vielleicht keine Angehörigen haben. Und dann ist der Pflegedienst vielleicht tatsächlich der einzige Ansprechpartner am Tag. Und das stelle ich mir dann halt auch schon sehr herausfordernd irgendwie vor. Und das muss dann halt eine Person sein, die in der Lage ist, das halt auch irgendwie mit aufzufangen. Ne? Ja.
Ja. Das Einsamkeitsthema ist, glaube ich, ein Thema für einen wirklich eigenen Podcast.
Ja. Unbedingt.
Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das die allergrößte Herausforderung in der Versorgung von kranken oder auch alten Menschen ist.
Ja.
Und wenn Sie mir gestatten, noch mal einen Satz zu sagen, es ist schlimm, dass ich oft erleben muss, dass man auch innerhalb der Gemeinschaft einsam sein kann. Stationären Settings, wo die Menschen dann schlicht, weil zu wenig Pflegekräfte da sind, zum Teil auf ihren Zimmern sind und kaum mehr an der Gemeinschaft teilnehmen können. Da mache ich auch den Einrichtungen und auch den Mitarbeitenden überhaupt gar keinen Vorwurf. Das sind nun mal die Realitäten, die wir haben. Und insofern ist das in der Tat eine Geißel unserer Zeit.
Ja. Wäre das zum Beispiel auch so eine Forderung, die Sie jetzt zum Beispiel an die Politik irgendwie oder an die Gesellschaft stellen würden? Weil Pflege steht ja wirklich vor großen Herausforderungen. Also wenn man sich das halt momentan anguckt, also im ambulanten, im teilstationären, im stationären Bereich, wir haben ja schon so ein paar Punkte auch angesprochen, es wird ja nicht besser, ganz im Gegenteil. Also man hat ja momentan so ein bisschen auch das Szenario, dass es womöglich halt auch schlechter wird, was die Versorgung angeht, was die Finanzierung natürlich sowieso angeht. Gibt es da im Bereich der Pflege oder vielleicht auch gerade im Bereich der kultursensiblen, diversitätssensiblen Pflege bestimmte Dinge, wo Sie sagen, bitte Politik, da müsst ihr euch drum kümmern, das ist jetzt die Herausforderung, der wir uns da stellen müssen?
Ganz, ganz viele Dinge, die darauf zutreffen würden,
das überrascht mich nicht.
Ich versuche es mal einzugrenzen. Ja, also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir eine gute Pflege machen wollen, dann muss die Politik uns Rahmenbedingungen an die Hand geben, wo das möglich ist. Im Moment haben wir Rahmenbedingungen, die eher vieles verhindern, weil ein starkes Sicherheitsbedürfnis besteht, weil der Staat sagt, wir fühlen uns verantwortlich, wir wollen möglichst Risiken vermeiden, aber das geht zu Lasten von Versorgungsqualität und wir zahlen einen Preis dafür. Und der Preis dafür ist, dass die Menschen, ich sag's mal ganz deutlich, zwar in Altenheimen sitzen, die brandschutzmäßig state of the art sind, aber dort eben einsam sind und nicht glücklich sind und es ihnen wirklich nicht gut geht. So, also an der Stelle, das ist ein Beispiel. An der Stelle muss uns die Politik mehr Spielräume geben, damit wir andere Ideen erproben können, die im Moment nicht möglich sind, wie zum Beispiel viel stärker alternative Wohnformen. Es gibt wenig Anbieter, die sich auf dieses Terrain wagen, weil es immer so eine Grauzone ist, weil die Kostenträger nicht wissen, wie sollen wir es jetzt einordnen. Es ist immer mit einem ungeheuren Aufwand an Überzeugungskraft und auch an Ungewissheit verbunden.
Ja.
Wenn wir andere Rahmenbedingungen in dem Feld hätten, dann hätten wir auch eine andere Landschaft.
Ja.
Und das ist gut für die pflegebedürftigen Menschen, weil je mehr Wahlmöglichkeiten sie haben, umso besser ist es für sie. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, das ist uns ja heute im Laufe des Gesprächs immer wieder über den Weg gelaufen, die Frage nach der Fachkräfteproblematik. Und an der Stelle liegt der Spielball im Feld der Politik. Es ist die Politik, die dafür sorgen muss, dass wir Zuwanderung als etwas sehen, was eine Riesenchance ist für uns. Aber Zuwanderung wird im Moment, ich zitiere da mal Horst Seehofer, als Mutter aller Probleme gesehen. Und das ist schlichtweg dumm. Es ist einfach eine riesige Dummheit, weil, ich erzähle Ihnen da nichts Neues, wir werden unser Fachkräfteproblem national nicht lösen.
Ja. Das ist ja weithin bekannt, ne?
Wir schrumpfen als Gesellschaft.
Ja.
Und in einer schrumpfenden Gesellschaft fehlen uns die Fachkräfte. Mhm. Die Kinder, die Sie und ich nicht geboren haben, werden in 10 Jahren nicht Auszubildende meines Betriebes. Das ist einfach so.
Ja, ja.
Das heißt, wir sind auf die Zuwanderung angewiesen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir natürlich schon eine ganze Reihe an zugewanderten Menschen hier im Land haben, die zum Teil in den Flüchtlingsunterkünften sitzen seit 2015, die kaum Möglichkeiten haben, die keine Arbeitserlaubnis bekommen, die nicht in den Genuss von Sprachkursen und so weiter bekommen. An der Stelle muss sich Politik bewegen, weil ich finde, dass nichts frustrierender ist für eine Gesellschaft, als ihre originären Aufgaben nicht lösen zu können. Und auf der anderen Seite Menschen zu haben, die im Land sind, die weiterkommen wollen.
Ja.
Und die übrigens aus Gründen hier sind, nicht wegen des hohen Bürgergeldes, sondern weil wir hier Rechtsstaatlichkeit und Freiheit haben. Und dass diese Menschen hier nicht integriert werden können.
Ja.
Das ist einfach eine Verschwendung an Möglichkeiten. Und das muss Politik anders lösen.
Ja. Na, vor allen Dingen, wenn man sich im gleichen Atemzug über den Fachkräftemangel beschwert. ne, huiuiui, die Wirtschaft schrumpft. Das ist alles ganz furchtbar. Und man hätte da Potenzial, was man nutzen könnte.
Die Anerkennung von ausländischen beruflichen Qualifikationen, das ist ja auch, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, ne, wo man dann halt irgendwie sagt, das kann man nicht anerkennen, das geht nicht, das ist nicht möglich, das muss dem super hohen Standard Deutschlands halt irgendwie entsprechen, wo ich dann auch denke, naja, mit einer Weiterbildung oder einer Weiterqualifizierung wäre das ja sicherlich auch ohne Probleme halt irgendwie möglich. Und das sind ja auch immer so Punkte, es wird immer gesehen, was geht nicht. Im Gegensatz zu dem, was können wir eigentlich machen, welche Stellschrauben müssen wir da möglicherweise halt doch mal irgendwie anfassen und gibt es nicht unbürokratische halt Möglichkeiten, das auch schnell und sicher halt irgendwie umzusetzen?
Absolut. Also wenn ich ein ganz kleines, sehr praktisches Beispiel anführen darf. Wenn Sie im Bürgergeldbezug sind, und das ist ja bei den ukrainischen Geflüchteten der Fall, weil die ja von Anfang oder relativ zügig den Regelkreiswechsel hatten, nämlich vom Bereich Sozialhilfe in Anführungsstrichen
Asylbewerberleistungsgesetz
rein in das Bürgergeld, was auch sinnvoll ist, so was ich mir übrigens für die anderen Geflüchteten auch wünschen würde. Aber es ist in der Tat so, dass wenn wir eine Bewerberin zum Beispiel haben, die sagt, ich habe keine Ahnung, wie die Pflege in Deutschland organisiert ist. Ich komme auch nicht aus dem Bereich, aber ich interessiere mich dafür und ich würde gerne ein Praktikum machen.
Ja.
Dann haben wir die unschöne Situation im Moment, dass diese Menschen nur maximal 2 Wochen reinschnuppern dürfen.
Ja.
Ein Praktikum im Bürgergeldbezug ist ausschließlich möglich 2 Wochen.
Ja.
Danach nicht mehr. Und sie müssen aber, um Einblicke zu bekommen in bestimmte Berufe, macht es Sinn, vielleicht mal 3, 4, 5 Wochen ein Praktikum zu machen.
Ja.
Und das ist zum Beispiel im Moment nicht möglich. Es ist theoretisch möglich, aber sie verwirken sich als Arbeitgeber dann die Möglichkeit, später eine Förderung für den Menschen zu bekommen, der dann unter Umständen sagt, okay, das ist was für mich.
Ja.
Ich komm zu dir, wir stellen die ehemalige Praktikantin ein. Und wenn das Praktikum länger als 2 Wochen gedauert hat, kriegen wir keine Förderung. Das ist natürlich Unsinn, weil viele Unternehmen sagen, meine Türen stehen weit offen. Aber ich muss natürlich diesen Menschen noch mal ganz anders qualifizieren. Der läuft erst mal ein halbes Jahr mit, da hätte ich gerne eine Förderung.
Ja, na klar.
Das heißt, diese strengen Reglementierungen verhindern, dass Menschen in Arbeit kommen. Und es müsste staatliche Aufgabe sein, originäre staatliche Aufgabe, dass alle Möglichkeiten sozusagen wahrgenommen werden, damit wir Menschen in Arbeit bringen. Ja. Wir müssen die empowern und das tun wir im Moment nicht durch solche Unsinnigkeiten.
Nee, ist eigentlich eher demotivierend, ne?
Absolut.
Also, weil ich kenne das so von meinem Schülerpraktikum, ich glaube, das war so 2 Wochen.
Ja, 2 Wochen,
so.
Ja.
Da kriegst du keinen Einblick. Was habe ich da schon mitgenommen? Ach. Und ich, ne, das ist halt, also wenn man gar keine Ahnung hat von dem Bereich, braucht man definitiv mehr Zeit, ne? Und wenn man dann sagt, ja, okay, Praktikum gegen hinterher finanzielle Förderung, das ist ja auch ein großes Ungleichgewicht, ne? Das ist ja, das wusste ich auch nicht.
Ja, der Fokus müsste halt tatsächlich auch im Bürgergeld mehr auf diesem Bereich der Weiterbildung, Qualifizierung, halt Integration in den Arbeitsmarkt halt liegen. Aber wir haben halt sehr, sehr strenge Regelungen, weil die natürlich auch den Vermittlungsbemühungen der Behörde immer noch zur Verfügung stehen müssen. Sonst sind sie halt nicht mehr arbeitslos im eigentlichen Sinne. Und das ist halt eine ganz große Krux und da muss man halt tatsächlich ein bisschen flexibler auch irgendwie unterwegs sein und sagen, es gibt halt einfach Bereiche, da braucht man ein bisschen mehr Zeit, um auch nochmal zu gucken, passen wir vielleicht auch zusammen, lohnt sich das auch für das Unternehmen, dann denjenigen einzustellen, weil das hat ja dann auch gegebenenfalls in der ersten Zeit, ist ja auch ganz klar, ist es ja vielleicht auch noch keine volle Arbeitskraft, Dann braucht man weitere Qualifizierungen. Da muss sich das Unternehmen vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker drum kümmern, als wenn man jetzt jemanden einstellt, der die fachliche Qualifikation schon hat. Und da ist keine Flexibilität halt in dem Bereich irgendwie vorhanden. Gerade bei den Jobcentern ist das extrem schwierig.
Das leuchtet mir ein, definitiv. Mhm. Also auch die Begründung, die Sie gerade gebracht haben. Dennoch, es ist wie überall, wir sind nicht wirklich flexibel, um mal von solchen Regelungen auch mal abzuweichen und zu sagen, in diesem individuellen Fall macht das einfach Sinn und da gibt es einfach eine Aufweichmöglichkeit.
Genau, weil es ist ja auch eine Zukunft. Also man kann ja dann dadurch jemanden auch dann wirklich halt irgendwie so integrieren, dass man sagt, das ist ja eine Integration dann in den Arbeitsmarkt. Mhm. Na, wir haben da ja Möglichkeiten. Wenn Unternehmen dann tatsächlich auch diese Möglichkeiten machbar macht, dann könnten wir da viel schneller sein und Bürokratie ist, glaube ich, sowieso ein großes Problem.
Wollte ich gerade sagen, dann könnte man, glaube ich, noch zwei Folgen zu machen, höchstwahrscheinlich.
Genau.
Ja, Frau Ababian-Vogel, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ja.
Für die Einblicke aus der Praxis.
Super auch interessant.
Total. Ja. Ich habe wieder viel gelernt. Auch danke, dass Sie auch nochmal so einen Einblick in Ihre persönliche Geschichte gegeben haben. Und wie gesagt, würde ich was im Bereich Pflege machen, ich würde mich sofort bei Ihnen bewerben. Das klingt wirklich ganz, ganz fantastisch bei Ihnen.
Sie haben den Job.
Du bist empathisch.
Ja, aber das ist
alles andere kriegen wir hin.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie jedenfalls bei uns auf dem Ponyhof waren.
Mhm.
Katharina, ich danke dir für die heutige Folge.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei.